Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Mit Till Opitz.
Wir beschäftigen uns ja hier mit allen Facetten von Sexualität, auch mit den Schattenseiten, so wie heute. Es geht um sexuelle Gewalt, sexuelle Übergriffe durch Mitarbeiter von Hilfsorganisationen im Ausland, bei Hilfseinsätzen, von Oxfam, Ärzte ohne Grenzen und Co. Wir schauen, wie groß ist dieses Problem, wie arbeiten diese NGOs solche Übergriffe auf und vor allem, wie lassen sich solche Übergriffe verhindern. Willkommen.
Deutschlandfunk Nova.
Sie kommen, um zu helfen, aber sie werden auch manchmal zu Tätern. Ob in der Katastrophenhilfe oder der Entwicklungszusammenarbeit beim Blauhelm-Einsatz. In der letzten Zeit sind etliche Fälle sexueller Ausbeutung, sexueller Übergriffe durch Mitarbeiter von NGOs im Ausland bekannt geworden. Shanli Anwar mit einem Überblick. Wen trifft's denn alles?
Die unterschiedlichsten NGOs bzw. Hilfsorganisationen, darunter Ärzte ohne Grenzen, Plan International oder das International Rescue Committee. Allein UN-Blauhelmsoldaten werden 2000 Fälle sexueller Gewalt vorgeworfen, im Zeitraum zwischen 2004 und 2016. In rund 300 Fällen sollen Kinder betroffen sein. Die Vorfälle haben sich in den unterschiedlichsten Ländern ereignet, zum Beispiel auf Haiti, im Kongo, im Tschad oder auch der Zentralafrikanischen Republik. Da ist alles dabei, von Grenzverletzungen bis hin zu eindeutigsten Sexualstrafen, Kindesmissbrauch. Opfer sind dann meistens eigentlich die lokale Bevölkerung, vor allem Frauen in den Hilfsregionen. Zum Teil aber auch Kolleginnen innerhalb der Hilfsorganisation. Zuletzt ist vor allem die Hilfsorganisation Oxfam in die Schlagzeilen geraten.
Lass uns mal genauer auf Oxfam schauen. Worum geht es bei den Vorwürfen gegen Oxfam?
Es geht um den Hilfseinsatz nach dem schweren Erdbeben in Haiti 2010. Auf Haiti sollen Oxfam-Mitarbeiter Sexpartys organisiert haben mit Prostituierten. Konkret sollen 6 bis 7 Oxfam-Mitarbeiter hinter diesen Sexorgien gesteckt haben. Lokale Oxfam-Mitarbeiter in Haiti sollen genötigt worden sein, ihnen diese Frauen zu besorgen. Und zu den Tätern gehörte auch der damalige Oxfam-Landesdirektor für Haiti. Besonders bekannt ist, genau dieser Landesdirektor hatte vorher für eine Hilfsorganisation in Liberia gearbeitet, musste dort wegen des Vorwurfs sexueller Übergriffe seine Stelle räumen. Und trotzdem wurde genau dieser Mann dann bei Oxfam eingestellt und in verschiedene Länder zu Einsatz geschickt, darunter eben auch Haiti.
Wie hat diese NGO, wie hat Oxfam auf die Vorwürfe reagiert?
Am Anfang abblockend. Man hat am Anfang versucht, das ganz klein zu halten, offenbar auch aus Furcht, Spendengelder zu verlieren oder weil man die Brisanz nicht erkannt hat. Scheibchenweise kam dann aber das ganze Ausmaß raus. Oxfam hat Spender eben doch verloren. Promis, die für Oxfam Werbung gemacht haben, sind ausgestiegen. Inzwischen hat Oxfam einen weitreichenden Aktionsplan ins Leben gerufen. Das Budget für bessere Kontrollen und Opferhilfen wurde verdreifacht. Und Oxfam hat nach eigenen Angaben eine Datenbank mit allen bekannt gewordenen Fällen von Fehlverhalten erstellt und will diese Ermittlungsbehörden zur Verfügung stellen. Außerdem untersucht eine unabhängige Untersuchungskommission aus Frauenrechtlerinnen die Fälle und den Umgang von Oxfam damit. Also 2019 soll ihr Bericht rauskommen, der soll dann öffentlich werden, für alle einsehbar.
Also kann man schon sagen, es tut sich was?
Ja, viele NGOs beschäftigen sich mit dem Thema, haben Aktionspläne ins Leben gerufen. Ärzte ohne Grenzen zum Beispiel hat ihre Leute in einer breit angelegten Kampagne nochmal geschult. Die ermutigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unangemessenes Verhalten zu melden und versprechen, dass sie auch anonymen Hinweisen nachgehen. Und ähnliches ist jetzt auch bei Oxfam. Die haben sogar eine extra Whistleblower-Hotline eingerichtet. Aber wie tief dieser Kulturwandel letztlich geht, ist schwer zu sagen. Das ist sicher von NGO zu NGO auch sehr verschieden.
Was ich mich frage, hatten die Hilfsorganisationen denn bisher keine Verhaltensregeln?
Doch, also solche Regeln hat es auch vorher schon gegeben. Keine Beziehung oder sexuellen Kontakte zu lokalen Mitarbeitern und natürlich nicht zu Kindern und Jugendlichen. Solche Regeln mussten viele NGO-Mitarbeiter sogar oft vorab unterschreiben. Aber die Frage ist, wer kontrolliert das? Vor Ort sind dann eben nur kleine eingeschworene Gemeinschaften.
Also sind Mitarbeiter von Hilfsorganisationen besonders anfällig für solche Übergriffe?
Zumindest sind sie keine besseren Menschen. Also wer Gutes tut, kann auch gleichzeitig Böses im Sinn führen. Und begünstigend für sexuelle Gewalt ist auch dieses große Machtgefälle. Und das gibt es in der Not- und Entwicklungshilfe natürlich oft. Die reichen Westler mit vergleichsweise viel Geld, gemieteten Häusern, Hilfsgütern auf der einen Seite und auf der anderen Seite arme Menschen, denen es am nötigsten fehlt. Das begünstigt natürlich so schmutzige Deals nach dem Prinzip Sex gegen Reis. Das klingt makaber, aber ist so. Und viele NGOs versuchen aber bei der Einstellung ihrer Mitarbeiter zu schauen, welche Einstellung haben die oder welche Leute sind das? Wen kann man da raussieben? Und das ist dann in Sachen Prävention so, dass es bestimmt noch Luft nach oben gibt.
Wenn du ein Fazit ziehen müsstest, wie verbreitet ist sexuelle Gewalt bei Hilfseinsätzen? Also ist das schon die absolute Ausnahme oder fast schon die Regel?
Das ist super schwer zu sagen. Viele NGO-Leute machen bestimmt einen exzellenten Job, ohne übergriffig zu werden. Wahrscheinlich die große Mehrheit. Es gibt aber Zahlen aus einer Studie der Tufts University aus Boston. Die haben lokale und gesandte Mitarbeiterinnen von Hilfsorganisationen gefragt, ob sie Übergriffe erlebt haben. Und das Ergebnis: fast die Hälfte der Frauen ist schon mal gegen ihren Willen von Kollegen oder Geschäftspartnern angefasst worden. Und 4% berichten von Vergewaltigung. Also auch kein kleines Problem.
Danke, Shanli Anwar, für diesen Überblick über Fälle sexueller Gewalt in Hilfsorganisationen bei Hilfseinsätzen. Wir tauchen gleich mit einer Expertin tiefer in dieses recht komplexe Thema ein.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Wie lässt sich sexuelle Gewalt im Kontext von Hilfseinsätzen verhindern? Darüber möchte ich mit Mechthild Maurer reden. Sie ist Geschäftsführerin des Vereins ECPAT Deutschland. Der Verein kämpft gegen sexuelle Ausbeutung, insbesondere für den Schutz von Kindern und Jugendlichen. Wie groß ist dieses Problem sexueller Gewalt bei Hilfseinsätzen durch NGOs, durch die UNO?
Wenn wir wüssten, wie groß es wären, wären wir schon ein wirklich großes Stück weiter. Es gibt leider keine belastbaren Statistiken darüber. Die freiwillige Berichterstattung darüber ist doch sehr eingegrenzt bei den Organisationen und bei der UN.
Das heißt, wahrscheinlich gibt es da ein großes Problem und wir sehen Einzelfälle, die es in die Medien schaffen, aber das Problem ist möglicherweise viel, viel größer.
Ich denke schon, weil es gibt eine globale Studie zur sexuellen Ausbeutung von 2016, die darauf hinweist, dass gerade Expertinnen und Experten zu einer der Hauptgruppe von Tätern und Täterinnen gehört, weil sie a. längere Zeit vor Ort sind, eventuell Sprache, Kulturkreis, in einer übergeordneten Funktion, also auch Macht und finanzielle Mittel haben, um auch sexuelle Gewalt durchzusetzen, sei es bei Frauen oder in unserem Fall gegenüber Kindern und Jugendlichen. Solche Expertinnen und Experten, die können Freiwillige sein, das können Soldaten, UN-Blauhelme sein, das können Fachkräfte von internationalen Firmen sein, die in sogenannten Man-Camps bei Infrastrukturprojekten wie Staudämmen zusammen sich finden. Zudem sind sie auch außerhalb ihres sozialen Umfelds und ein soziales Umfeld nimmt in der Regel eine soziale Kontrolle wahr, wenn sich jemand entgegen der Norm verhält. Und in diesen Ländern, nehmen wir des globalen Südens, können Sie sich sogar noch darauf zurückziehen, es ist ja eine andere Kultur und dort wäre es eventuell normal, dass Mädchen mit 10 Jahren schon sexuelle Kontakte mit Erwachsenen haben. Und das macht es für diesen Personenkreis leichter, ihre Gewaltfantasien auch umzusetzen.
Wenn wir mal von der sozialen Kontrolle wegkommen und auf das Juristische gucken, also wie in vielen Ländern, wenn man jetzt zum Beispiel an Haiti denkt oder so, das sind natürlich keine funktionierenden Rechtsstaaten, wie wir das vielleicht hier auch kennen, ist vielleicht auch da gar keine große Sorge vor Konsequenzen?
Das kommt natürlich dazu, dass diese Machtfülle hinzukommt mit einem Umfeld, wo es nur eine sehr schwache Strafverfolgung gibt, einen schwachen Staat gibt. Auf der Gesetzesebene, auch in diesen Ländern, gibt es normalerweise Gesetze, dass sexuelle Gewalt gegenüber Kindern ein Verbrechen, eine Straftat darstellt. Aber der Staat ist oftmals nicht in der Lage, diese Verbrechen auch zu ahnden.
Wer ist denn besonders gefährdet, also in der konkreten Arbeit im Süden? Also was sind so Projekte, wo es besonders kritisch ist? Vielleicht haben Sie auch mal so ein Beispiel.
Also Studien sagen, dass es vor allem drei Risikofelder gibt. Das eine ist überall dort, wo Landflucht stattfindet, wo es eine starke Urbanisierung, also in Städten, die sehr schnell wachsen, wo es Slums gibt, wo viel Armut herrscht. Das ist ein Feld. Das zweite sind dann dort, wo Klimawandel und Naturkatastrophen, nehmen wir Haiti, die funktionierenden Einrichtungen einer Gemeinde, eines Staates, Energieversorgung sind zusammengebrochen, die Menschen hatten nichts mehr zu wohnen. Das ist natürlich ein großes Risikofeld. Und das Dritte, das in der Studie genannt wird, ist immer Flucht und Migration. Und insbesondere, wenn vulnerable Gruppen, dazu gehören mal Kinder und auch Frauen, sich auf die Flucht begeben müssen, vielleicht auch alleine, ohne eine schützende Familie, dann sind sie natürlich besonders gefährdet.
Frauen und Kinder sind besonders gefährdet, Opfer sexueller Gewalt zu werden bei Hilfseinsätzen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Wie kann sexuelle Ausbeutung durch Mitarbeiter von Hilfsorganisationen bei Auslandseinsätzen verhindert werden? Das habe ich Mechthild Maurer von ECPAT Deutschland gefragt. Was ist denn ganz besonders wichtig in Sachen Prävention?
Es benötigt ein Schutzkonzept von verschiedenen Akteuren in dem Feld. Gemeinde, Familie, es braucht vom Staat selber, aber es braucht auch von den Unternehmen und von den Organisationen, die vor Ort tätig sind, braucht es Schutzkonzepte, an die sich alle halten müssen. Also auch wenn Männer in einem sogenannten Männercamp über Monate wieder eine Infrastruktur aufbauen, die Energieversorgung herstellen, dann muss es auch für diese Männercamps Regeln geben und klar sein, was sie dürfen und was sie nicht. Und wenn sie sich nicht daran halten, dann müssen sie das Land verlassen. Oder wenn wir Hilfsorganisationen nehmen, die vor Ort tätig sind, die dann direkt auch die Gemeinden unterstützen in ihrer Arbeit, da reicht es nicht, wenn ein Unternehmen oder eine Organisation sagt, ja, wir haben einen Verhaltenskodex oder wir haben eine Telefonnummer, an die sich ja eventuelle Opfer melden können. Das reicht überhaupt nicht aus. Es braucht ein richtig umfassendes Konzept da dazu.
Sie beraten jetzt als ECPAT e.V. Hilfsorganisationen, NGOs, um eben solche Übergriffe von Mitarbeitern zu verhindern. Sie fordern eben ein sehr ausführliches Schutzkonzept. Was heißt das ganz konkret? Wie sieht das aus?
Also wir fangen immer an, dass wir schauen, wo sind eigentlich die Risikofelder? Ein Projekt, das zum Beispiel einen Schulneubau hat natürlich andere Risiken, als wenn es um einen Staudamm geht. Und da müssen wir genau hinschauen und die Organisationen müssen lernen, wo könnten die Kinder und die Experten aufeinandertreffen und sich nicht konform verhalten. Das Zweite ist dann für alle Bereiche einfach Maßnahmen zu erstellen, von der IT über die Öffentlichkeitsarbeit, über die konkrete Arbeit mit Kindern in der Gemeinde, welche Standards angewandt werden. Also wenn Sie bei uns in die Kinderheimarbeit schauen, da gibt es auch ganz klare Standards.
Zum Beispiel ganz konkret, also was meinen Sie mit so einem Standard?
Zum Beispiel, wie erwachsene Experten, wo die übernachten. Bei uns ist es keine Frage, dass diese Experten nicht in den gleichen Räumen wie mit den Kindern übernachten können. Oder dass nicht eine einzelne Person ein Kind auf einen privaten Ausflug mitnimmt. Ja, das sind einfach auch so Risikomomente, wenn eine einzelne Person nicht mehr transparent sich verhalten muss. Und da muss man genau hinschauen und dann braucht es Regeln dafür. Da braucht es aber auch für die Kinder und die Besucher oder Eltern zu wissen, wie das funktioniert und die auch wissen, was sind die Regeln. Es ist schwierig für ein Kind, wenn es nicht weiß, das darf ein Erwachsener mit mir machen und das darf er nicht machen. Also müssen wir auch mit den Kindern arbeiten und die brauchen auch eine kindgerechte Sprache dafür. Sprache, das heißt, wir dürfen da nicht irgendwie ewig lange Papiere erstellen und irgendwo an die Wand pinnen, sondern die brauchen vielleicht Bilder, die brauchen Gespräche, die brauchen vielleicht Vorführungen und Spiele, mit denen sie sich mit dieser Thematik auseinandersetzen können. Und das ist natürlich oft mal auch ganz schwer, weil dieses Thema Sexualität, sexuelle Gewalt ist in vielen Ländern nicht gerade ein Thema, was allen so locker über die Lippen geht.
Ich wollte gerade sagen, gehen Sie dann als Verein sozusagen dahin oder fordern Sie dann sozusagen diese Aufklärung von Organisationen, von NGOs, die eben vor Ort sind?
Also einmal ist es natürlich gehen wir zuerst zu der Organisation, die verantwortlich ist für die Entsende, für die Entsendung der Fachkräfte oder Freiwilligen. Und dann haben wir aber, wie auch andere Organisationen auch, die Fachleute vor Ort. Expertgruppen gibt es zum Beispiel in 100 Ländern. Hier wird auch gut über die Organisation hinweg zusammengearbeitet. Nur die Personen, die es vor Ort sind und auch Wissen haben, können dann einfach auch mit Kindern und Angehörigen gut aufklären und sprechen. Und es geht ja zum einen dann auch die Partner vor Ort zu schulen, aber es geht ja auch im Falle eines Verdachtes darin, ein Kind kompetent zu schützen und die wirklich richtigen Wege vor Ort einzuleiten.
Die Organisation ECPAT hilft weltweit bei der Prävention sexueller Ausbeutung, aktuell in rund 100 Ländern.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Mechthild Maurer vom Verein ECPAT Deutschland ist zu Gast, kämpft mit ihrem Verein gegen die Ausbeutung, vor allem von Kindern. Ich habe sie gefragt, wie erleben Sie das aus Sicht Ihres Vereins, wenn es im Ausland Verdachtsmomente gegen NGO-Mitarbeiter gibt, sexuelle Verdachtsmomente, also dass da was passiert sein könnte. Wie gehen die Organisationen damit um? Wird da abgeblockt oder gibt es da eine Bereitschaft hinzuschauen?
Also ich muss sagen, glücklicherweise ist derzeit eine größere Offenheit dafür. Da freue ich mich auch sehr, dass wir derzeit wirklich einige große Schritte vorankommen. Die auch großen Hilfsorganisationen haben in der Zwischenzeit eine Kinderschutzpolicy verabschiedet und beginnen die zu implementieren, wie zum Beispiel Brot für die Welt. Aber es gibt auch eine Offenheit des Themas anzusprechen. Also ganz lange war es immer so, wir können ja niemand bei uns verdächtigen. Ähnliche Entwicklungen, die wir auch bei uns in den Internaten, den Heimschulen und den Kirchen hatten. Also, dass man immer erst gesagt hat, wir können niemand verdächtigen. Wir haben die Pflicht, unsere Mitarbeiter zu schützen vor unlauteren Verdächtigungen. Und den Kindern kann man ja hier nicht glauben. Und da ist doch etwas aufgebrochen. Und da müssen wir aber dranbleiben. So eine Entwicklung kann auch sehr schnell wieder zurückschlagen und wir sind dann doch wieder nicht viel weiter.
Erleben Sie da eigentlich Unterschiede zwischen zum Beispiel kirchlichen, nicht kirchlichen Organisationen? Ist das ähnlich? Oder?
Also ich glaube, das Entscheidende ist immer, ist meine Erfahrung, dass wir einen Türöffner oder eine Türöffnerin finden, die in der Leitungsebene einer Organisation an ist und die das zu ihrer eigenen Sache macht, dann kommen wir auch voran. Wenn alle auf der oberen Ebene abblocken, dann ist es wirklich sehr, sehr schwierig. Ja. Und das ist egal, ob das von der eine kirchliche oder eine nicht kirchliche Organisation ist.
Wie hoch ist denn der Anteil der Organisationen, der NGOs heute, die Schutzkonzepte haben, was sexuelle Gewalt angeht?
Darüber gibt es auch keine verlässlichen Zahlen. Aber das Gute ist, dass wir eigentlich aus allen Bereichen, wir haben auf der Regierungsebene zum Beispiel die australische Entwicklungszusammenarbeit hat ein wirklich schon mehrmals evaluiertes Kinderschutzkonzept. Wir haben große Hilfsorganisationen, sogenannte Generalisten, die eins haben, also die nicht speziell im Kinderschutzbereich arbeiten. Wir haben spezielle Kinderhilfsorganisationen, die sich dem Thema annehmen. Also da haben wir gute Beispiele, die man verwenden kann, aber wir haben keine verlässlichen, breiten Statistiken.
Wenn man sich jetzt anschaut, die Vereinten Nationen, Blauhelmsoldaten, die waren in Kambodscha oder auch in Bosnien in Prostitution, in Menschenhandel verwickelt. Bei der UN, können Sie da sagen, wie weit die Vereinten Nationen zum Beispiel gelernt haben heute?
Das ist ein ganz düsteres Kapitel. Wenn wir die Zahlen nehmen, zwischen 2004 und 2016 wurden in internen Papieren 2000 Vorfälle gemeldet. Davon haben allein 300 nur Kinder betroffen. Es ist wirklich nichts passiert. Die Problematik wird dann gesagt, wir haben ja kein Durchgriffsrecht. Wenn es französische Blauhelme sind, müsste das französische Verteidigungsministerium machen. Wenn es sri-lankanische sind, müsste das aus Sri Lanka kommen. So schützt man sich bei der UN selber und sagt, wir können hier gar nichts tun. Wir können hier nur feststellen. Und da macht sich die UN ist einfach. So kommen wir nicht weiter und sie haben nichts gelernt. Es gibt keine transparenten Evaluationen darüber. Das ist für mich manchmal kaum ertragbar, dass immer noch die UN-Blauhelme in so vielen Fällen verwickelt sind.
Die sexuellen Übergriffe von Blauhelmsoldaten hatten oft keine Konsequenzen für die Täter. Es gibt auch noch immer neue Fälle. Gleich schauen wir mal auf die positive Seite. Was hat sich denn zum Guten gewendet?
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Sexuelle Übergriffe durch Mitarbeiter von NGOs bei Hilfseinsätzen. Das ist heute unser Thema. Ein hartes Thema zugegebenermaßen. Zu Gast ist Mechthild Maurer vom Verein ECPAT Deutschland. Und ich habe sie gefragt, ob es auch Positivbeispiele gibt. Also wo aus Skandalen wirklich gelernt wurde, wo das Ganze ordentlich aufgearbeitet wurde.
Ja, also ich denke schon, dass es einige Beispiele gibt. Ich kann vielleicht auf ein Beispiel zurückgreifen, bei dem ich selber in der Aufarbeitungskommission saß. Das war ein Hilfswerk, das von einem Priester gegründet wurde, einem Jesuit, der dann selber es viele verdächtige Hinweise gab, dass er sich auch kinderpornografische Bilder genutzt hat, produziert hat, sexueller Missbrauch. Und dieses Hilfswerk war eines der ersten, dass es wirklich eine umfassende Kinderschutzpolicy erstellt hat, die auch genau in allen Ländern, wo dieser Leiter unterwegs war, aufgerufen haben, dazu Interviews geführt haben. Und natürlich mit der Situation, dass sie zuerst mal einige Fälle auch hatten, dass sich Menschen auch gemeldet haben. Auch Fälle, die jetzt mit dem Hilfswerk gar nichts zu tun hatten, sondern die vielleicht in der Gemeinde oder in dem Slum passiert sind. Und diese Organisation hat auch einen Kinderschutzbeauftragten erstellt, der auch vielfach vor Ort war. Das ist für mich so ein Beispiel, wo ich sagen muss, die haben eine sehr schwierige Situation vorgefunden und die haben es geschafft, ehrlich und auch schmerzhaft dies aufzuarbeiten, dass ich sagen kann, das ist ein Beispiel. Es geht, es kostet aber einige Energie und auch Willen, vor Ort zuzuhören und auch Vorwürfe anzuhören.
Jetzt haben wir aktuell den Fall von Oxfam. Wie erleben Sie da die Aufbereitung? Wird da den Opfern wirklich konkret geholfen?
Also Oxfam hat ja selber schon gesagt, wir schaffen es nicht, auch die Opfer wirklich zu identifizieren, weil sie vielleicht auch gar nicht mehr vor Ort sind. Das mag stimmen, aber ich glaube, Oxfam muss hier einfach auch nochmal gesonderte Programme auflegen. Sie haben einfach eine Verantwortung und können nicht sagen, ja, die Opfer zu identifizieren, zu finden, ist ungemein schwierig. Es waren ja humanitäre Einsätze. Ich glaube, so einfach kann es sich Oxfam nicht machen, sondern sie müssen hier genau hinschauen und vielleicht auch nochmal gesonderte Projekte, Programme aufstellen.
Es gibt auch einen wegen Sexorgien entlassenen Oxfam-Mitarbeitern, der dann bei anderen Hilfsagenturen angeheuert hat. Gibt es auch da ein Problem, dass sozusagen nicht klar ist, wer welche Vergangenheit hat?
Ja, diese Blacklist ist natürlich gerade für uns in Deutschland sehr schwierig, aber es kann einfach nicht sein, dass man solchen Personen, die gehen mussten oder denen nahegelegt wird zu gehen, einfach eine gute Referenz gibt, damit sie möglichst schnell wieder in Lohn und Brot sind. Hier müssen einfach auch gemeinsame Wege gefunden werden zwischen den Organisationen, dass es nicht so ein Hopping gibt von Tätern, ja. Wir kannten es ja auch in Deutschland, dass von einer Schule, von einer Organisation, Verein Kindergarten zum nächsten jemand entlassen wurde und dann schon wieder irgendwo in Lohn und Brot war.
Was können denn die Hilfsorganisationen, die NGOs selber bei der Auswahl ihres Personals tun? Also kann man verhindern, dass dann möglicherweise gegenüber Erwachsenen oder Kindern sexuelle Übergriffe passieren? Also kann man das überhaupt präventiv bei der Personalauswahl berücksichtigen?
Also es gibt einige Schritte, um das Risiko sehr stark zu minimieren. Hundertprozentig kann man es natürlich nie ausschließen. Das eine ist, dass sich eine Organisation sehr positiv darstellt, was den Kinderschutz anbelangt. Das kann oder sollte meiner Ansicht nach direkt schon in der Ausschreibung stehen. Das muss ein Thema sein beim Einstellungsgespräch. Danach bedarf es eines Verhaltenskodex, das der neue Arbeitnehmer unterschreiben muss. Danach sollte es Schulungen geben. Trotzdem werden wir immer wieder die Situation haben, dass natürlich der ein oder andere geschickt diese Hürden überwinden kann.
Gibt es denn wirklich dann auch vor Ort für Opfer von sexuellen Übergriffen? Gibt es dort Hilfen oder ist das eigentlich noch ganz rudimentär?
Also sehr unterschiedlich. Ich habe selber vor kurzem in Kolumbien erlebt und war so geplättet, wie umfangreich und welchen guten Ansatz die hatten für junge Mädchen, die durch ausländische Besucher gehandelt und missbraucht wurden. Einen Ansatz mit Theaterpädagogik, mit Traumatherapie, mit Gruppen. Da muss ich sagen, da können sich viele hier noch einiges davon abschneiden. Gleichzeitig kenne ich andere Länder, wie zum Beispiel in Kambodscha habe ich erlebt, wie noch Kinderheime direkt in die Touristenspots umgesiedelt werden, dass noch leichter Täter an die Kinder herankommen. Also es gibt beides.
In einigen Ländern bekommen Opfer sexueller Gewalt gute professionelle Hilfe. In anderen Ländern wird ihnen leider kaum geholfen. Mechthild Maurer war das, Geschäftsführerin von ECPAT Deutschland. Die Organisation kämpft gegen sexuelle Ausbeutung, insbesondere von Kindern. Der Verein, der betreibt auch die Website nichtwegsehen.net. Dort kann man über ein Formular verdächtige Situationen, wenn Kinder in Gefahr sein sollten, melden. Den Link zu ECPAT, den findet ihr auf deutschlandfunknova.de. Das Interview mit Mechthild Maurer habe ich voraufgezeichnet. Danke, dass ihr bei diesem zugegebenermaßen schwierigen, komplexen Thema dran geblieben seid. Harter Stoff, ich weiß, aber es ist wichtig, drüber zu reden. Ich bin Till Opitz, ahoi. Nächste Woche ist Shanli Anbar wieder für euch da.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Jeden Freitag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.